Teamfrequenz, der Podcast für Menschen, die in Teams erfolgreich zusammenarbeiten wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teamfrequenz, eurem Podcast für Teams auf einer Wellenlänge. Ich bin Urs und ich habe heute die wundervolle Nora bei mir. Nora, für die Menschen, falls es die da draußen gibt, die dich noch nicht kennen sollten, magst du dich ihnen einmal vorstellen?
Ja, erstmal hallo. Sehr schön. Genau, ich bin Nora Dietrich. Ich bin eigentlich Psychotherapeutin der Verhaltenstherapie. Aber jetzt vor 5 Jahren habe ich mich entschieden, dass ich gerne ein bisschen mehr systemischeren Impact hätte und das Thema mentale Gesundheit in die Arbeitswelt bringen möchte. Und genau damit beschäftige ich mich. Das heißt, ich arbeite mit Führungskräften, mit Teams, zu dem Thema mentale Gesundheit, wie wir resilienter durch Krisen gehen können, aber eben auch immer so mit der Frage im Herz, wie schaffen wir es denn, wirklich high-performing zu sein? Das heißt, unsere bestmögliche Arbeit zu machen und dabei trotzdem gesund zu bleiben.
Das heißt, du hast auch einen systemischen Background.
Also ich bin keine Systemikerin, keine systemische Psychotherapeutin, aber natürlich beschäftige ich mich ganz viel mit dem System hinter der Frage nach Gesundheit, weil ich glaube, dass mentale Gesundheit kein Do-it-yourself-Projekt ist. Also wir zwar ganz viel für uns selbst tun können und wir auch immer von Self-Care und Selbstfürsorge sprechen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber ganz viel der Magie liegt eben auch im Team und in der Verbindung zur Führungskraft. Und ich glaube, da tauchen wir ja heute auch ein bisschen tiefer ein.
Da tauchen wir auf jeden Fall ein. So, mentale Gesundheit ist mittlerweile einer der absolut gehyptesten Begriffe. So, und wenn ich mir Coachingsbranchen und Szenen anschaue, dann ist es auch auf jeden Fall, wo man Massen an Coaches zu findet und wo aller Welt irgendwie eine Antwort darauf hat. Wenn du uns jetzt erklärst, was mentale Gesundheit ist, so wie könntest du es zusammenfassen für uns?
Mentale Gesundheit bestimmt die Qualität unseres Lebens. Denn sie berührt tatsächlich jeden Aspekt eines guten Lebens oder auch eines bunten Lebens. Denn unsere mentale Gesundheit hat einen Impact darauf, wie wir zum Beispiel in Beziehung treten. Ob wir in der Lage sind, Beziehungen aufzubauen, zu halten, Konflikte angemessen zu lösen und gemeinsam zu wachsen. Mentale Gesundheit bestimmt aber eben auch, wie du dich selber wahrnimmst. Also wachst du morgens auf und denkst, ich bin nicht gut genug, ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich kann mir selbst nicht vertrauen. Oder gehst du mit so einem Bild von dir in die Welt, das sagt, okay, vielleicht weiß ich es noch nicht, aber ich kann es rausfinden. Und es bestimmt eben dann auch, wie wir andere wahrnehmen. Ne, vertrauen wir einander oder sind wir immer eher so ein bisschen misstrauisch? Glauben wir, dass die Welt ein guter Ort ist oder eher nicht? Das heißt, es hat ganz viel mit unserer Weltsicht zu tun und auch der Sicht auf andere Menschen. Und unsere mentale Gesundheit, oh sorry.
Ja, alles gut. Unterbrich erstmal. Ich hatte gedacht, du hattest die Pause gemacht, deswegen wie ist das der Punkt, wo wir dann ich arbeite mit der Okay-Haltung. So, ist das dir ein Begriff? Ist das der Punkt, wo wir sagen können, simpel in 2 Worten oder in 1 Wort runtergebrochen, so mentale Gesundheit ist so diese Okay-Haltung ein Stück weit?
Also du bist okay, ich bin okay, meinst du?
Ja, genau.
Es ist auf jeden Fall eine Facette. Ne? Das heißt, je gesünder wir sind, je voller unsere Energiebatterien sind, umso mehr Raum für Empathie haben wir, umso mehr Neugierde haben wir übrig, um auch ins Gegenüber reinzuhorchen und vielleicht nicht direkt mit unserer eigenen Bewertung stehen zu bleiben und zu sagen, das ist meine einzige Realität. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für mentale Gesundheit. Ich glaube, was aber in mentaler Gesundheit natürlich auch drin steckt vielmehr, ist unsere Fähigkeit, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Also nicht darunter zu zerbrechen, nicht in der maximalen Überforderung oder Hilflosigkeit zu landen, sondern das Gefühl zu haben, ich kriege das irgendwie hin und ich habe ausreichend Talente, Stärken, Menschen um mich herum, mit denen ich das gemeinsam bewältigen kann. Und damit bestimmt es eben auch häufig, wie bereit sind wir zu wachsen. Also ob wir gerade genug Ressource haben, uns zum Beispiel Stretch Goals zu setzen und zu sagen, ja, ich lerne jetzt etwas, das kann ich noch nicht. Und da habe ich noch nicht alle Antworten auf alle Fragen. Und das ist okay und das ist aushaltbar. Ne, das kennen wir alle, wenn wir so in extrem stressigen Lebenssituationen sind. Und es kommt noch eine zusätzliche Belastung obendrauf oder ein Aspekt, den ich so noch nie gemacht habe, fühlt sich das deutlich schwerer und unbewältigbarer an, als wenn es uns gut geht und wir vollgefüllt sind. Ja. Das heißt, deswegen, ne, glaube ich, dass mentale Gesundheit alle Lebensbereiche berührt, von Purpose über Community zu Beziehung, zur Beziehung zu uns selbst. Deswegen ist es so essentiell, auch im Job, dass wir ja in unsere mentale Gesundheit investieren dürfen.
Ja, ich frag mal ganz naiv rein, ist mentale Gesundheit was quasi ein Stück weit irgendwie natürlich gegeben ist, im Sinne von, okay, Menschen gehen einfach quasi mit einem unterschiedlichen Level von mentaler Gesundheit an den Start. Und ist es was quasi erlernbar oder trainierbar auch ist?
Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn wir uns über mentale Gesundheit ein Bild machen wollen, dann hilft es immer, sich das Ganze vorzustellen wie ein Spektrum. Also ein Spektrum von Rot bis Grün, von wirklich in der Krise, was wir häufig auch mit psychischen Erkrankungen in Verbindung setzen, bis hin zu, auf Englisch würde man sagen, thriving oder excelling. Mhm. Ne? Also ich habe alle Energie, ich wachse über mich hinaus, ich habe das Gefühl von Impact und Bedeutung. Und wir alle laufen auf diesem Spektrum hoch und runter. Manchmal von Tag zu Tag, manchmal sind wir im orangenen Bereich, an anderen Tagen im grünen Bereich. Manchmal
auch am Tag mehrfach.
Genau, manchmal auch mehrfach. Und die Idee ist eben, dass wir nicht zwangsläufig im roten Bereich landen, sondern dass wir spätestens im orangenen Bereich merken, wow, okay, ich merke, meine Batterie ist leer gelaufen, ich merke, ich spreche anders mit mir, bin selbstkritischer, bin eben nicht mehr in der Lage, Herausforderungen gut zu bewältigen, bin vielleicht reizbarer mit meinem Partner, was auch immer so die Hinweissignale sind, dass es mir nicht so gut geht. Und dann in dem Moment in der Lage zu sein, anzuhalten und eben entsprechend für mich zu sorgen. Darum geht es eigentlich, wenn wir von mentaler Gesundheit sprechen. Also die Idee ist nicht, immer in der maximalen Gesundheit zu sein, das ist unrealistisch, sondern zu verstehen, dass das Ganze ein Prozess ist und ein kontinuierliches Anhalten, Reflektieren, Investieren und Weitermachen tatsächlich. Und das hilft, finde ich, ganz sowohl dabei, ein bisschen mitfühlender mit sich selbst zu sein, als auch zu verstehen, das kann ich lernen. Also die Frage, was tut mir denn gut? Was sind diese Rituale? Was sind vielleicht auch die Veränderungsräume in meinem Leben, die ich angucken muss, um meine mentale Gesundheit zu stärken? Das ist etwas, was wir tatsächlich lernen können.
Das ist auch ganz im Sinne, wenn wir da jetzt mit Achtsamkeit vielleicht auch noch ganz kurz anschneiden, was definitiv auch noch ein komplett eigenes Thema ist, zu wissen über Selbstreflexion, okay, das hattest du gerade schon angesprochen, so was tut mir gut, aber dann damit auch gleich einher zu wissen, okay, ich merke, dass ich aus meinem grünen Bereich in den gelben, orangenen Bereich so langsam reinkomme, so gibt's da irgendwas, was Menschen für sich selbst tun können, um das festzustellen? Oder gibt's da Techniken, Methoden? Oder ist das was wir quasi mit der Zeit aus Erfahrung, mit Erfahrung einfach erlernen sollten, müssten?
Ja, also ich glaube, der allerwichtigste Faktor ist, sich diese Frage zu stellen. Also einen kleinen Selbstcheck-in zu machen, ne? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1, ich krieche auf dem Zahnfleisch. 10, ich bin voller Energie, ich weiß gar nicht, wohin damit. Wo stehe ich gerade und warum? Also was sind die Stressoren in meinem Leben, die an mir ziehen? Was sind vielleicht aber eben auch die Ressourcen, die mich unterstützen? Und wenn ich heute bei einer 6 stehe, muss ich mich dann nicht fragen, wie komme ich jetzt auf eine 10, sondern was brauche ich, um auf eine 7 zu klettern? Mhm. Also was ist eine kleine Veränderung in meinem Alltag, sei es ein Meeting zu verschieben, sei es das Dinner mit der Freundin nochmal zu reaktivieren, sei es zum Sport zu gehen. Also was sind vielleicht auch kleine Facetten, die meinen Tag ein kleines bisschen besser machen können.
Ja.
Und dafür braucht es eben dieses regelmäßige Anhalten und sich fragen, wo stehe ich? Und es braucht natürlich auch über die Zeit eine Sensibilisierung für Frühwarnsignale. Also wir alle haben typische Stresssymptome, ne, für den eines ist eben, dass wir sehr dünnhäutig sind, dass wir plötzlich ein bisschen überreagieren, wenn der Partner uns um was bittet. Der nächste ist sehr kurz angebunden in seinen E-Mails oder in meinem Fall zum Beispiel lasse ich alle WhatsApp-Sprachnachrichten liegen und merke dann nach einer Woche, okay, die Menschen, die ich sehr liebe, ich habe mir die Sprachnachricht noch nicht mal angehört, habe aber parallel 20 E-Mails beantwortet, also wo liegen meine Prioritäten? Und für andere ist es eben, dass die Ernährung schlechter wird, wir schlechter schlafen. Also wir alle haben so ein Frühwarnsystem, was wir aber kennenlernen müssen und deren Sprache wir sprechen lernen müssen. Und dann zu verstehen, okay, jetzt gerade habe ich mal wieder den Sport hinten angestellt, ich habe mal wieder zu viel Essen bestellt online, weil ich keine Zeit habe zu kochen. Vielleicht ist Zeit, anzuhalten und aufzuräumen und mich zu fragen, was brauche ich, um ein kleines bisschen gesünder zu arbeiten oder auch zu leben.
Wenn ich da jetzt an sich mein Umfeld, aber auch in mein eigenes Leben schaue, dann tun wir das ja gerne mal ab mit so, ja, das ist jetzt mal so eine Phase, so, und das ist jetzt einfach nur mal so ein Moment. Und wenn ich mich jetzt selbst angucke, ich weiß, dass ich im November, Dezember absolut auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Reziproge Rationalisierung im Sinne von, okay, ich argumentiere mir das dann im Nachhinein so hin, so, ja, musste halt sein. Dann mache ich jetzt aber im Januar quasi im Urlaub und habe jetzt Ende Januar, Anfang Februar gemerkt, wie sehr ich im November, Dezember auf dem Zahnfleisch gegangen bin, weil ich erstmal wieder gemerkt habe, oh krass, so viel Energie kannst du haben. So, wie aus deiner Erfahrung, aus deiner geballten Berufserfahrung, wie können Menschen wirklich dann innehalten in solchen Phasen, in solchen Momenten, wenn wir uns die Einzelperson noch angucken? Und wie, wenn nein, weil ich mir das einfach sehr gut vorstellen kann, dass Menschen einfach auch im Berufsleben sagen, so, okay, so nach dem Motto Zähne zusammenbeißen und durch. Was würdest du Menschen empfehlen von außen zu sagen, den Leuten, die sie so wahrnehmen, wie sie den am taktvollsten, am zugänglichsten, wohlwollend den Spiegel vorhalten? Gibt's da was?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, ich nenne das auch gern die roten Linien. Also, wann bist du zuletzt über deine rote Linie getreten?
Ja.
Denn häufig ist es so, dass wir das zumindest im Rückblick wissen. Also, dass du eigentlich wahrscheinlich im Oktober schon deutlich gestresster warst, als es dir vielleicht hätte gut tun können. Und du da wahrscheinlich schon erste Verhaltensmuster hattest, wo du dachtest, ja, oh, ist okay, kann ich jetzt mal machen. Aber eigentlich weiß ich, dass das jetzt nicht der Alltag ist oder die Ziele oder die Erwartungen, die realistisch sind für mich. Und dann kam der November und der Dezember und es wurde nicht besser. Und du hast bewusst diese rote Linie übertreten und weitergemacht.
Voll.
Und das können wir tatsächlich relativ lang. Also das ist immer das Faszinierende, wie lang wir dann doch stressresistent genug sind, weiterzumachen, obwohl das System eigentlich schon ächzt und krächzt und sich sagt, oh, wann ist denn endlich Pause? Und ich glaube, das ist zumindest der wichtigste Aspekt, ist, dass wenn ich eine Phase hatte, wo ich so ein bisschen liebevoll Arschbacken zusammen und durch musste, weil es nicht anders ging, weil die Ressourcen nicht da waren, weil die Ziele hoch waren, weil, ich glaube, wir sind beide selbstständig, ne, weil es einfach manchmal auch Dinge gibt, die nicht so ganz in unserer Hand liegen, sondern gemacht werden müssen und da auch der finanzielle Erfolg dran hängt, dann ist das in Ordnung. Also es ist okay, Phasen zu haben, in denen ich nicht die perfekte Selbstfürsorgeroutine habe, wo ich nicht ständig im grünen Bereich bin. Auch das ist menschlich. Aber dann ist die Frage, okay, wenn ich dann in so eine Ruhephase eintrete und erstmal merke, wie sehr mein Körper das brauchte, wie sehr meine emotionale Welt das brauchte, daraus zu lernen und zu sagen, was kann ich in der nächsten Hochstressphase anders machen? Also kann ich mich besser vorbereiten, ne? Das heißt, mich vorher zurückziehen, um dann Vollgas geben zu können für den kurzen Zeitraum, den ich mir setze. Und kann ich nach diesem Zeitraum jetzt schon eine Regenerationsphase planen? Weil es vielleicht diesen kurzen Moment von Crunch-Time braucht, weil ich das nicht vermeiden kann. Oder kann ich das tatsächlich so sehr verändern, dass ich keine Crunch-Times mehr brauche? Also, dass ich tatsächlich nachhaltiger arbeiten kann. Und dieses sehr kritische Selbstgespräch, das braucht es, glaube ich. Und eben dieses regelmäßige Anhalten, wie viele rote Linien habe ich denn eigentlich schon hinter mir gelassen und wie lange kann ich das noch halten?
Ja.
Mit welchen Kosten kommt das? Arschbacken zusammen und durchzuziehen und mit welchen Gewinnen auf der anderen Seite.
Und würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, dass Menschen, die gerade in so einer Crunch-Time sind und vielleicht die ein oder andere rote Linie überschreiten, dann noch offen sind für Hinweise von außen? Oder ist da eher so die Erfahrung, dass diese Menschen dann eh schon so in einem Scheuklappenmodus sind und dann eh sagen so, ja, ich weiß schon, aber...
Ich glaube, das ist eine totale Typfrage.
Ja,
okay. Also ich weiß bei mir selbst, dass ich das natürlich eigentlich weiß. So, das ist meine Profession. Ich sollte das eigentlich wissen. Ja. Und wenn mein Partner dann sagt so, hey, chill doch mal, also so ist es, ne, es ist, glaube ich, an der Zeit, dass du auf dich achtest, dann werde ich manchmal eher defensiv. Ne? Also weil okay. ich weiß es, aber ich kann es gerade nicht ändern.
Verteidigung.
Oder ich schaffe es gerade nicht, meine ja. inneren Muster von Perfektionismus loszulassen oder ne, meine hohen Erwartungshaltungen loszulassen. Und trotzdem weiß ich das extrem zu schätzen, dass es Menschen um mich herum gibt, die sich trauen, mir liebevoll gegen Schienbein zu treten. Denn ohne diese Person würde ich wahrscheinlich zumindest eine oder zwei rote Linien mehr übertreten, als ich es mit diesen Personen tue.
Ja.
Und was ich mittlerweile mache, ist, dass wenn ich mir im Jahr vielleicht ein, zwei Ziele setze, an denen ich für mich persönlich arbeiten will, um in meiner Gesundheitskompetenz besser zu werden, denn ja, ja. auch Menschen in der Gesundheitsfürsorge müssen das lernen, dass ich andere involviere. Und das kann man im Team zum Beispiel auch machen. Mhm. Also so diese Idee ist, ich arbeite an, Punkt, 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 und so kannst du mich unterstützen. Ne, also ich arbeite zum Beispiel ja. gerade daran, nicht zu jeder Meeting-Einladung Ja zu sagen, sondern kurz anzuhalten, um mich zu fragen, will ich dabei sein? Muss ich dabei sein? Kann ja. ich einen Mehrwert schaffen? Muss das jetzt sein? Muss das ich sein? Also so ist das, also gibt es diese Option, das Meeting abzusagen oder nur vielleicht dabei zu sein oder das zu einer anderen Zeit zu machen? Und da brauche ich manchmal Unterstützung. Ne, da hilft es total, wenn das Team das weiß, dass ich daran arbeiten muss und mich mit darauf aufmerksam mache, dass ich gerade wieder ganz viel Ja gesagt habe, ohne mich zu fragen, ob das der richtige Weg für mich ist. Ne, das heißt, ich habe ein Commitment zu mir selbst, aber ich habe auch ein Commitment im Außen. Und das Außen kann vielleicht manchmal ein bisschen mit drauf gucken und Hinweise darauf geben, dass wir gerade wieder in unseren Mustern handeln, die ja häufig unbewusst ja. sind und deswegen ja. so schwer zu verändern.
Ja, das heißt, ein Team muss quasi die Sensibilität dafür entwickeln, so wo sind die roten Linien der anderen, so wo ist das Spektrum? Das heißt, so Menschen müssen erstmal ihr eigenes Spektrum kennenlernen, so quasi Schritt 1, um dann sich über ihr Spektrum und ihre roten Linien auszutauschen. Verstehst du?
Genau, das ist natürlich total hilfreich, ja. ne? Auch zu signalisieren, ey Leute, ich bin gerade im orangenen Bereich, das hat ganz viele Gründe. Das heißt, wenn ich kurz angebunden bin oder in meinem Fall ich ein bisschen mehr micromanage, weil die Kontrolle gerade wieder Überhand gewinnt, dann ist das nichts gegen euch, sondern es ist einfach gerade viel los und ich habe den Raum gerade nicht und ich arbeite dran. Mhm. Also auch da einfach frühzeitig so ein bisschen das zu flaggen und damit auch den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass es dort Missverständnisse geben kann oder Konflikte geben kann. Weil wenn ich weiß, dass ich gestresst bin und ich kann das kommunizieren, kann mein Team mich ganz anders nehmen und lesen, als wenn sie nur merken, hey, Nora übernimmt da gerade schon wieder irgendwas und micromanagt irgendwas. Ja. Was hat das denn mit mir zu tun? Kann ich das nicht? Vertraut sie mir nicht? Denkt sie, ne, ich bin irgendwie inkompetent? All diese Fragen lösen sich in Luft auf, weil ich sage, nein, das hat mit dir nichts zu tun, sondern ich habe gerade ein Thema und vielleicht brauche ich da deinen Support, vielleicht auch nicht, aber ich will, dass du es weißt.
Ja, und das heißt, wenn ein Team sich austauscht, so ich stell mir das vor, ein Team tauscht sich dann quasi darüber aus, okay, was sind so im Idealfall die ein oder anderen Muster, in die Menschen verfallen, und dann sind wir da ja glücklicherweise in der Präventionsarbeit, weil dann ein Team sagen kann, okay, wie gestalten wir unseren Arbeitsalltag im Idealfall? Wie gestalten wir unsere Woche dahingehend zu sagen, okay, wie arbeiten wir zusammen, dass wir quasi im Idealfall nicht in so eine Crunch-Phase kommen, sondern ein achtsames, wohlwollendes Miteinander im Alltag haben, um dadurch mentale Gesundheit quasi schon zu fördern im Team.
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Also ich glaube, ganz wichtiges Tool ist eben Sprache und sich gut kennen. Denn sich gut kennen fördert auch das Vertrauen, dann in solchen Situationen füreinander einzustehen oder auch mal kritisch nachzupieken.
Ja, ja.
Und sich zu kennen bedeutet dann auch, sich verletzlich zeigen zu dürfen.
Mhm.
Für viele ist es deutlich einfacher, wenn ich eine persönliche Verbindung zu dir habe, auch ein bisschen mehr von mir zu zeigen als so das professionelle Ich.
Ja.
Und die Idee ist natürlich dann als Team nicht nur kurativ, das heißt nicht nur im Moment des Stresses, vielleicht gute Rituale und Strategien zu haben, Gesundheit wieder einigermaßen herzustellen, sondern eben auch präventiv, wie du gerade gesagt hast, drauf zu gucken und zu sagen, welche Arbeitsstruktur, welche Arbeitsorganisation, welche Kommunikation im Team hilft uns denn, mögliche Stressoren schon präventiv auf präventiv aus dem Raum zu räumen.
Ja.
Also wenn wir wissen, 8 Meetings am Tag, einer Stunde, das funktioniert für uns nicht, dann hilft es natürlich, den Meetingkalender aufzuräumen, ja, und zu sagen, okay, wie strukturieren wir unsere Woche, dass ihr Deep Focus Arbeitszeiten habt, dass wir genug kollaborative Momente haben, machen wir die hybrid, digital, in Person, also was tut uns gut, wie geben wir uns Feedback, wie häufig geben wir uns Feedback, wie bist du, wenn du gestresst bist und wie sieht dann Unterstützung für dich aus? Also auf solche Fragen vorher schon Antworten zu haben, hilft im Moment der Scheuklappen, dann darauf Zugriff zu haben. Ne, weil was nicht funktioniert oder selten funktioniert, ist, dass wir in der Krise wirklich plötzlich total kreativ auf neue Lösungen kommen. Ne, das heißt, alles, was vorher im Trockenschwimmen schon da ist, als Team, darauf können wir uns zurückbesinnen im Moment der Krise, im Moment des Hochstresses.
Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Aspekt, den du da ansprichst, der sehr viel Bewusstsein einfach auch erzeugt, weil wenn ich mir die letzten 7 Jahre Arbeit quasi mit Kundinnen und Kunden vom Mittelstand bis Konzern anschaue, dann gucken viele Menschen, wenn es um mentale Gesundheit geht, häufig einfach nur darauf hin, okay, was müssen wir machen, wenn es zu spät ist? Und was du gerade ansprichst oder wo wir gerade sind, ist ja wirklich zu sagen, hey, mentale Gesundheit beginnt schon in der Zusammenarbeit. So, ich kann mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Präventionsarbeit für mentale Gesundheit schaffen. So.
Ja, weil ich mir total viele Konfliktherde spare, weil ich mir ganz viel unbewussten Stress erspare. Es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag durch den Alltag laufen und sagen, oh, das ist aber ungesund, oh nein, das gefällt mir aber nicht, oh, das löst jetzt Stress aus, sondern wir sammeln ja häufig eher über die Zeit, ne, kumuliert sich das Stresserleben und irgendwann ist es einfach zu viel. Und ich glaube, da als Team eben zu sagen, okay, wir versuchen uns ein gesundes Work-Design zu bauen, was natürlich Raum hat für Herausforderungen, Raum für Stress, Raum für Crunch-Times, aber wir versuchen es so zu gestalten, dass es so gut wie möglich für uns ist, ist ein unglaublicher Game-Changer und tatsächlich machen das die wenigsten Teams.
Ja, wir machen in der Softwareentwicklung bei uns, haben wir nach jedem Batch, hat unser CTO eingeführt, einen sogenannten Cooldown, wo entweder teilweise sicherlich noch aufgeräumt wird, aber andererseits einfach so die Leute einfach wirklich sagen, okay, wir machen, worauf wir Lust haben quasi.
Ja, super schön. Also tatsächlich der letzte Punkt in so einer Resilienz-Journey von Teams ist Lernen und Aufladen. Also was lernen wir aus dem letzten Sprint, was lernen wir aus der letzten Krise, was lernen wir aus der letzten Herausforderung, damit wir dann beim nächsten Mal präventiv hoffentlich schon einige Stellschrauben so verändern, dass es nicht genau so wiederlaufen muss. Und wie laden wir als Teams und jeder für sich die Batterien auf? Und das ist so ein bisschen aus dem Consulting, kennt man das vielleicht, wenn BeraterInnen auf der Bank sitzen, also kein Projekt haben.
Ja.
Das ist im Consulting natürlich nicht gerne gesehen, aber das wäre eigentlich schön, eigentlich schön, wenn wir das im Job immer hätten, dass wir mal kurz auf der Bank sitzen dürften.
Ja.
Weißt du, also dass wir ein Projekt abschließen, daraus lernen, Batterien auffüllen und dann das nächste Projekt starten.
Ich meine, nur durch dieses Innehalten kommt ein Mensch in die Reflexion. Deswegen, so, wir wissen ja auch an sich, dass Kreativität aus der Langeweile beispielsweise am stärksten herauskommt. Und nur, wenn ich immer nur im Machen-Modus bin, da gibt's ja auch die Geschichte mit den beiden Menschen mit der Axt und dem Baumfällen. Die können wir an einer anderen Stelle nochmal erzählen. So, dann kann ich mein System gar nicht verändern. So, dann kann ich nie innehalten und mal gucken, okay, was läuft gut, was läuft schlecht. So, was möchte ich beibehalten, um wirklich da bewusst weiterzuentwickeln, Systemdesign zu betreiben. So, und wenn ich mir anschaue, dass Kundinnen oder Kunden entsprechend meistens uns beispielsweise jetzt bei der Softtrack oder auch aber in dem Netzwerk, in meiner Bubble, in der ich unterwegs bin, die Leute häufig einfach dann gerufen werden, wenn es zu spät ist. So, dann müssen wir uns ja schon auch angucken, okay, was kann ein Team tun, wenn das Arbeitsumfeld nicht darauf ausgelegt ist, quasi präventiv Mental Health zu fördern. So, weil es in Konzernen ja beispielsweise schon Hierarchien oder im Mittelstand oder in Unternehmen gibt es Hierarchien, sodass die Menschen sich teilweise gar nicht trauen, das Meeting abzusagen oder gar nicht sagen, so, boah, mir wird's zu viel. Und dadurch haben wir ja Organisationsstrukturen, durch die Teams oder Menschen immer wieder oder zu häufig, zu lange in der Crunch-Time, zu häufig rote Linie reißen und immer wieder da reinkommen, dass die mentale Gesundheit hops geht, sie in die Erschöpfung oder sogar in den Burnout kommen. So, was können Teams oder Gruppen da tun, um zu sagen, okay, wenn es zu spät ist oder wenn wir kurz vor es ist zu spät sind, wirklich aktiv zu werden und die mentale Gesundheit wieder zu fördern? Ja.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass das ist ja auch der Kern meiner Arbeit, Organisationen beizubringen, dass es ihre Verantwortung ist, ein System zu gestalten, in dem Gesundheit möglich wird.
Ja.
Denn wie du gerade sagst, ne, kein Team kann unrealistischen Workload und unrealistische Deadlines wegmeditieren.
Ja.
So, ich kann noch so stresskompetent sein als Team, wenn auf meinem Schreibtisch zu viele Projekte liegen, die nicht machbar sind mit den Schultern, die zur Verfügung stehen, dann ist das kurzfristig vielleicht irgendwie tragbar, aber langfristig weder echte High Performance, noch nachhaltig, noch eben gesundheitsförderlich, noch so förderlich, dass die Leute sagen, hier möchte ich gerne langfristig arbeiten. Das heißt, die Kosten sind sehr, sehr hoch, wenn ich meine Teams immer aus dem letzten Loch pfeifen lasse. Mhm. Das heißt, das ist natürlich ein großer Teil meiner Arbeit, diese Aufklärung zu machen und Organisationen auch die Fähigkeiten an die Hand zu geben, Systeme zu schaffen, in denen Gesundheit nicht das erste Ziel ist, aber in denen es sozusagen unvermeidbar ist, gesund zu bleiben.
Sehr gut.
Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt aber mir Teams anschaue, die für eine Organisation arbeiten, die da vielleicht noch nicht so viel Verantwortung übernimmt oder das Bewusstsein noch nicht hat oder gerade vielleicht auch marktkritisch diese Wahl nicht hat, ne, und nicht sagt, ich kann das gerade nicht verändern, weil das ist für uns gerade überlebensnotwendig, dass wir durchziehen und dass wir mehr schaffen, als eigentlich möglich ist, wie zum Beispiel in vielen Startups das ja häufig der Fall ist, dann müssen Teams trotzdem befähigt sein oder erlaubt sein, darauf hinweisen zu dürfen. Also im Gesundheitswesen nennen wir das auch Belastungsanzeigen. Na, also nach oben zu sagen, wir können nicht mehr. Oder wenn wir das so weitermachen, ist die Konsequenz das, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Also auch wenn ich selbst sozusagen das Feuer nicht löschen kann, muss ich als Team erlaubt sein, Feuer rufen zu dürfen. Ne? Mhm. Feuer, geht nicht mehr. So, da brennt's oder wir brennen. Und das immer wieder nach oben spielen. Entweder über die eigene Führungskraft oder als Team, ne, in Gänze, sich nach oben zu wenden und zu sagen, okay, vielleicht ist es kurzfristig nicht veränderbar, aber langfristig setzen wir uns dafür ein, dass sich diese Strukturen verändern können.
Ja.
Und ich glaube, das Zweite ist, dass wir natürlich trotzdem als Team relativ viel machen können. Also wenn wir uns so einen Konzern angucken, dann gibt es ja nicht die eine Unternehmenskultur. Also gibt es die einen Werte und die eine grobe Struktur, wie so eine Organisation funktioniert, aber jedes Team hat seine eigene Teamkultur. Das heißt, nur weil die Organisation keine Formate für Gesundheit hat, keine Gesundheitschallenges, für die sie einlädt oder keine Offenheit hat, über mentale Gesundheit zu sprechen, heißt das nicht, dass ein Team das nicht trotzdem entwickeln kann. Für sich, in irgendeinem kleinen Rahmen.
Definitiv.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als Mitarbeitenden uns weiterhin befähigt fühlen, dieses Thema besprechbar zu machen und auch bewältigbar zu machen, indem wir als Kleinteam uns Rituale schaffen, Formate schaffen, Räume schaffen, wo wir über diese Themen sprechen, gemeinsam reflektieren, Retrospektiven machen und sagen, okay, was können wir in unserem Handlungsspielraum verändern, sodass es uns gut tut?
Ja.
Und daran würde ich immer wieder anklopfen, weil sonst entsteht so eine
Ohnmacht,
tiefgreifende, erlernte Hilflosigkeit auch.
Ja,
ne? Solange das System sich nicht verändert, kann ich mich nicht verändern. Und das stimmt auch ein Stück weit. Und trotzdem gibt es innerhalb dessen häufig kleine Autonomie- und Entscheidungsräume, die wir zumindest nutzen lernen können.
So, das heißt, das Team darf oder muss muss quasi ihr eigenes kleines System entsprechend entwickeln, zu sagen, okay, wie können wir in solchen Situationen dann agieren und reagieren? So.
Genau, und das sehen wir auch in ganz vielen Teams. Die machen ja. das unbewusst. Ne? Mhm. Aber die sprechen dann zumindest mit der einen befreundeten Kollegin über ja. ihre Belastungsgrenze und dass es eigentlich zu viel ist oder dass sie nachts wach liegen und nicht wissen, wie sie dieses Projekt mhm. rocken sollen. Mhm. Ja, natürlich sprechen sie vielleicht noch nicht mit dem ganzen Team, auch ja. nicht mit der Führungskraft und auch nicht mit der Organisation darüber. Aber wir suchen uns dann unsere kleinen Wege, um dem ganzen Raum zu geben. Und ja. wenn wir das bewusster tun und das ganze Team einladen, dann haben wir natürlich deutlich mehr Potenzial, da auch wirklich füreinander einzustehen.
Ja, und wenn jetzt so eine Crunch-Phase und wir feststellen im Team, hey, pass auf, wir stecken da gerade drin und wir merken, okay, hey, Feuer. Gibt es dann eine Möglichkeit, wo ein Team wirklich dann sagen kann, okay, welche kurzfristigen Maßnahmen, weil wie du auch sagst, so die Deadline kann man halt nicht wegmeditieren. schöner Satz. Gibt es dann Maßnahmen zu sagen, okay, wir streichen, wäre dann, wenn wir merken, okay, hey, wir kommen in unsere Erschöpfung, wäre das eine Maßnahme beispielsweise zu sagen, okay, wir streichen das ein oder andere Meeting, so wir verändern quasi was an der Struktur. Wäre das dann die Maßnahme im Sinne von mentaler Gesundheit wieder fördern in so einer Situation?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Vielzahl mhm. von möglichen Interventionen, die sehr ja. individuell sind, je nachdem, wo das Team steht. Das kann sowas sein wie, okay, wir starten ab jetzt jedes Meeting, weil wir so viele haben, ja. mit 2 Minuten Achtsamkeit. Mhm. Oder wir starten jedes Team-Meeting in der Woche einmal kurz mit einem emotionalen Check-in, um zu wissen, wo steht ihr gerade und wo ist eure Kapazitätsgrenze gerade. Also vielleicht fangen wir nur an, den Puls zu nehmen, um ja. wahrzunehmen, dass es mehr wird, zu viel wird, manche Menschen schon in die Überlastung geraten. Eine Möglichkeit ist, genau wie du sagst, Meetings zu streichen oder mhm. auch die Projekte nochmal wirklich streng zu priorisieren und zu sagen, was davon ist wirklich wichtig und was davon ist wirklich dringend. Also ganz getreu dem Essentialismus. Ja. Wenn wir begrenzte Energie haben, in was müssen wir sie investieren und was mhm. können wir vielleicht ein bisschen schieben? Oder auch ne, gemeinsam dann zu sagen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, zumindest ja die gesetzte Mittagspause gemeinsam zu machen. Ne? Mhm. Oder den Feierabend wirklich gemeinsam einzuläuten, sodass es allen leichter fällt, den Laptop zuzumachen. Ne? Okay. Statt ja. dann doch noch bis spät in den Abend zu arbeiten. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das können wir als Team dann erörtern. Was würde uns jetzt gerade helfen, um in dieser belastenden Phase ein kleines Mini-Fenster von Entlastung zu schaffen.
Ja, das heißt, die Arbeit an mentaler Gesundheit hat einfach sehr viel, so das höre ich raus oder interpretiere es so, sehr viel mit, wie wir mit uns selbst an uns arbeiten und wie wir miteinander arbeiten. So, das, weil es sprießen ja immer mehr mentale Gesundheitskurse aus dem Boden. Lernt, also ich meine auch, du hast auch auf jeden Fall ein und lernen dann die Menschen darin, wie sie sich selbst strukturieren, wie sie selbst solche rote Linien erkennen, um entsprechend zu sagen, hey, so und so halte ich mich in der mentalen Gesundheit oder ja.
Mhm. Ja, also das ist natürlich auf jeden Fall eine Kompetenz, ne? Mhm. Ist die eigene Gesundheitskompetenz oder auch so die Selbstführung im Job.
Ja.
Das heißt, was brauche ich denn für ein grundlegendes Schema, um meine bestmögliche Arbeit zu machen? Mhm. Wie kann ich für mich sorgen? Aber natürlich auch, was sind meine unbewussten Muster, die dazu führen, dass ich die roten Linien überhaupt erst übertrete?
Ja.
Denn das sind ja häufig ganz intuitive Ängste, die wir nicht reflektieren. Das sind, ne, wir arbeiten dann oft mit den inneren Antreibern. Also was mhm. habe ich denn für Erwartungen an mich selbst? Wie realistisch sind sie? Wo helfen sie mir und motivieren mich und wo führen sie eben dazu, dass ich nicht mehr genug auf mich achte. Also diese Selbstkompetenz ist natürlich ganz, ganz essentiell. Aber ja. für mich geht es ganz viel um diesen Raum dazwischen, also zwischen dem Ich und dem Wir. Ne, das heißt, das, was wir gerade besprochen haben, wie sieht denn die Teamkompetenz eigentlich aus? Wie nehme ich Belastung auch bei anderen wahr? Wie kann ich das ansprechen? Wie können wir ja. dann uns gegenseitig unterstützen? Und wie können wir dann nachhaltig unser Workdesign verändern? Das heißt, es ist immer so eine Art Dreiklang, ja. weil ich eben immer sage, wir können nicht nur auf das Ich zeigen und sagen, hey, du musst das irgendwie für dich geregelt bekommen. Und wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Denn so unabhängig sind wir dann ja doch nicht voneinander.
Ja, in dem Moment, wo wir in einer Gruppe aktiv sind, sind wir in einem System und der kleinste Baustein verändert alles. Ja. Ich frage meine Gäste, ich stolper zurzeit jedes Mal drüber, dass ich Gast gendern möchte. But it ain't. Ich frage meine Gäste immer nach einer Methode, um wie Teams quasi bei dem Thema irgendwie aktiv, proaktiv was machen können. Hast du uns eine Methode mitgebracht, die Leute morgen quasi gleich umsetzen können, sobald sie die Folge hören?
Ja, also ich glaube, das Einfachste und Simpelste und was auch viele Teams mittlerweile zum Glück machen, ist das Manual of Me oder auch die Gebrauchsanweisung für mich oder Waschanleitung, es gibt tausend Namen dafür, wo wir uns gemeinsam auf einige Prompts einigen, also Satzanfänge wie zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, dann. In Noras Fall werde ich Maria Controllata und fange an zu micromanagen und verhedder mich manchmal. Und dann aber im zweiten Schritt, und wenn ich gestresst bin, hilft es mir, wenn du ... mich darauf ansprichst, mir liebevoll gegen Schienbein trittst, mich kurz anhältst und sagst, atme mal tief durch, ne? So, wir kriegen das hin. Das heißt, bestimmte Satzanfänge zu wählen, die für uns relevant sind. Also die können was mit Feedback, mit Kommunikation, mit digitalen Tools zu tun haben, mit unserem Stress, aber auch mit unserer Neugierde oder eben der Frage, damit ich meine bestmögliche Arbeit machen kann, brauche ich ein Umfeld, das ... und erstmal diese Sprache füreinander zu entwickeln. Ja. Sich zu kennen an der Stelle und damit eben dann auch die Einladung auszusprechen, dass wenn du diese Symptome bei mir wahrnimmst, lade ich dich ein, ne, XY zu machen, mich darauf anzusprechen oder lieber nicht, mich zu unterstützen oder auch lieber nicht, denn Menschen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, das deckt erstmal auf, was wir eigentlich für ein Arbeitssystem bräuchten, im bestmöglichen Fall, um gesund zu arbeiten. Und dann können wir das als Basis nehmen und sagen, in dem nächsten Teamworkshop zum Beispiel, können wir uns dann überlegen, was davon haben wir gemeinsam. Das heißt, es ist ganz klar, dass wir das auf jeden Fall machen, weil das dem Großteil des Teams oder eigentlich allen im Team helfen würde. Und wo ergeben sich aber auch individuelle Bedürfnisse, die wir nochmal hinterfragen können, wann können wir die sozusagen freigeben, wann kann jeder für sich, ne, sein Arbeitsmodell finden und wann leider auch nicht, wann braucht es den Kompromiss der Kollaboration, weil es einfach für die Arbeit wichtig ist. Und so bekommen wir nicht nur ein gemeinsames Vokabular, sondern auch ein tieferes Verständnis füreinander, was ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt finde, der eben vielen Teams schon fehlt.
Absolut wertvolle Methode, so die Anleitung von mir für uns zu schreiben quasi. Vielen lieben Dank. Du, ich glaube, da war super viel mit dabei und es war mir eine Freude, ein Fest, ein Synapsenfeuerwerk mit dir mentale Gesundheit anzuschauen auf der individuellen und Teamebene. Und ich freue mich, wenn wir da irgendwann mal tiefer nochmal einsteigen. Und vielen lieben Dank, dass du da warst und mit uns mentale Gesundheit angeguckt hast.
Danke euch, dass ihr dem wichtigen Thema Raum gebt.